schön, euch alle zu sehen. Ich möchte zum Anfang mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir freuen uns, dass wir hier zusammenkommen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen und unseren Verstand öffnest für das, was du uns heute Morgen zu sagen hast. Amen. Ja, Wissenschaft und Glaube, kein Grund zum Zweifeln, ein Grund zum Zweifeln. Ich war auch sehr am Zweifeln, als Gott mir so gesagt hat, das Thema, das du eigentlich heute predigen wolltest, als ich die Predigt schon zur Hälfte geschrieben habe, ist gar nicht dran. Da kamen bei mir so die ersten Zweifel und er sagte, nein, das, was ich zu sagen habe und was du für Erkenntnis hast, das musst du mal weitergeben. Und meine Zweifel sind immer mehr verschwunden, auch nach der letzten Predigt, wo ich merkte, immer mehr vom Janusz letzten Sonntag, da wusste ich, Mensch, das schließt sich so alles miteinander an. Gott weiß da schon ganz genau, was er tut. Und wenn wir alles nicht immer sehen und verstehen, es ist dann die Sache daran, einfach auch mal zu glauben. Und dann heute Morgen schlage ich die Bibellese im Wort für heute auf und dann steht, Gott blickt vom Himmel herab auf die Menschen. Er will sehen, ob es da welche gibt, die Verstand haben und nach ihm fragen. Und Verstand haben und nach ihm fragen, das passt so hervorragend zu dem Thema Wissenschaft und Glaube. Wiltrud hat das gerade schon gesagt, so Wissenschaft und Glaube, das ist ja so eine Geschichte, wenn man sich das Christentum anguckt, da sind da so zwei Fronten, die immer wieder aufeinander geprallt sind. Früher hat man die Wissenschaftler als Ketzer gejagt, verbrannt, weil man Angst hatte vor dem, dass sie die Leute ins Zweifeln und vom rechten Pfad abbringen würden. Da sind wir heute vielleicht nicht mehr. In der postmodernen, aufgeklärten Zeit ist es umgekehrt. Die Wissenschaftler versuchen mit allen möglichen Mitteln eigentlich den Glauben zu widerlegen. Wir werden also als Christen immer wieder mit Forschung und Wissenschaft konfrontiert, mit irgendwelchen Erkenntnissen, aber häufig einfach auch nur mit Theorien. Ein Beispiel, auf das ich heute auch kurz eingehen will, ist dann die Evolutionstheorie. Und ich weiß einfach aus meiner langjährigen Gemeindezugehörigkeit und Erfahrung, auch wie ich im Glauben erzogen worden bin und was ich hier an Diskussionen immer wieder miterlebt habe, sei es von der Jugend über spätere Hauskreise, dass doch viele auch immer bei dem Thema Sorgen haben, sich mit Wissenschaft und solchen Sachen zu beschäftigen, weil doch die Angst vielleicht besteht, es könnten Zweifel in mein Herz gesät werden. Worum geht es mir heute? Erstens, ganz wichtig, du brauchst keine Angst zu haben. Gott hat all das, was es zu erforschen gibt, geschaffen. Und zweitens, wir können aus wissenschaftlichen Erkenntnissen Hilfestellungen für unseren Glauben ziehen. Trotzdem, und deshalb Nummer 3, unser Wissen wird bruchstückhaft bleiben und deshalb brauchen wir trotzdem Glauben. Du brauchst keine Angst zu haben, Gott hat alles, was es zu erforschen gibt, geschaffen. Und ich bin überzeugt, die Wissenschaft und Forschung wird Gott nie widerlegen können, so sehr sie es auch versucht. Im Gegenteil, und das finde ich ganz spannend, mit zunehmender Erkenntnis aus der Genforschung zum Beispiel, einfach mal ein Beispiel zu nennen, steigen die Argumente gegen die Evolutionstheorie und das auch nicht aus christlichen Kreisen. Ein Zitat fand ich besonders schön von einem Wissenschaftler, der gesagt hat, in einigen hundert Jahren wird man den Kopf schütteln und darüber lachen, wieso etwas wie die Evolutionstheorie in unseren Schulbüchern auftauchen kann. Hintergrund ist die Desoxyribonukleinsäure. Oh, das ist ein schwieriges Wort. Ja, ich habe es heute Morgen zigmal geübt. Meine Frau war schon ganz genervt. Ich kann es trotzdem nicht aussprechen. Auf Deutsch DNS, im Englischen uns bekannter. Und es ist die DNA. Und Laborexperimente haben gezeigt, dass eine zufällige Entstehung der DNA unter Ursuppenbedingungen, denn davon gehen ja die Evolutionstheoretiker aus, und ohne eine hilfreiche Matrix, das heißt ohne ein Gestell, ohne einen Plan, wie es eine lebende Zelle letztendlich bietet, gar nicht möglich ist. 1953 gelang es, Francis Crick und James Watson auf der Basis der Röntgenbeugungsdaten von Franklin und Wilkins ein Modell der dreidimensionalen Struktur der Erbsubstanz, was wir unter DNA kennen, herzuleiten. Und seit dieser Entdeckung ist eigentlich klar, ohne DNA ist kein Leben möglich. Auf der anderen Seite bedeutet es aber Folgendes. Wenn also diese Proteine, aus der die DNA entstehen, nicht schon vorher vorhanden sein sollten, worüber heute größtenteils Einigkeit herrscht, muss die DNA zufällig unter Ursuppenbedingungen und ohne hilfreiche Matrix entstanden sein, und die Laborexperimente zeigen einfach das ernüchternde Ergebnis, ein solches Szenario ist einfach unmöglich. Chemisch betrachtet ist die DNA nichts anderes als ein sehr, sehr langes Kettenmolekül. Einige hatten sowas bestimmt früher mal in der Schule, das aus drei verschiedenen Typen von Bausteinen besteht, Zuckerbausteine, Stickstoffbasen und Phosphor. Und nun gibt es alleine schon bei der Entstehung dieser drei Dinge erhebliche Probleme. Die DNA hält zum Beispiel einen Zucker, den man D-Ribiose nennt. Und das Hauptproblem bei dieser chemischen Evolution ist, wo man ausgeht, dass sich Sachen miteinander zufällig verbinden oder auch auseinander entwickeln, ist eine sehr kurze Halbwertszeit allein von 44 Jahren, was für geologische Maßstäbe einfach viel zu kurz ist. Und auch die Einzigartigkeit dieser dreidimensionalen Struktur, die man herausgefunden hat. Man hat auch festgestellt, dass notwendige Stickstoffbasen in Ursuppenzuständen teilweise hergestellt werden konnten, aber zwei waren überhaupt nicht zugänglich und die anderen viel zu gering und gar nicht so in der Reinform. Und dann ist die Lebensdauer viel zu kurz, dass alle zum Bau einer DNA benötigten Substanzen in gereinigter Form zufällig irgendwo gleichzeitig aufeinandertreffen, wäre selbst in einer viele Milliarden Jahre dauernden Erdgeschichte unvorstellbar. Weiterer Bestandteil des DNA-Gerüsts besteht aus Phosphorsäure. Und Phosphor ist zwar auf der Erde vorhanden, aber auch nicht in einer Form, in der es sich mit diesen anderen Stoffen verbinden könnte. Und auch das ist so das Problem. Also weder der Zuckerbaustein noch die vier Stickstoffbasen oder die Phosphorsäuren könnten unter natürlichen Bedingungen in einer für die DNA-Herstellung sinnvollen Form von selbst entstehen. Und die weitere Frage nach der Möglichkeit zur Synthese eines DNA-Kettenmoleküls aus diesem Baustein ist da eigentlich davon von vornherein schon überflüssig, obwohl es noch viel mehr Sachen gibt. Denn es gibt noch die Problematik, dass diese Proteine, die dort sind, auf eine ganz bestimmte Art und Weise gefaltet sein müssen. Und man hat herausgefunden, dass diese spezielle dreidimensionelle Form notwendig ist, damit das überhaupt funktionsfähig wäre. Und dabei muss man berücksichtigen, dass eine einzige falsche Faltung der DNA schon nachteilig bis tödlich auf den Organismus wären. Für den Aufbau einer einzigen Zelle müssten Tausende von Proteinen richtig gefaltet werden. Und das per Zufall. IBM wollte das Problem mitlösen und hat 2005 den leistungsstärksten Computer, den es damals gab, extra dafür entwickelt, um das Problem der Proteinfaltung irgendwie zu lösen. Und dieser Computer, der ununterbrochen lief und gerechnet und gerechnet und gerechnet hat, hat über ein Jahr gebraucht, trotz der enormen Rechenleistung. Und die Forscher von IBM meinten dazu, die Kompliziertheit des Problems und die Einfachheit, mit der es täglich im Körper gelöst wird, ist absolut erstaunlich. Also solche Faltungen in der Fülle per Zufall wird also auch dort aus wissenschaftlichen Erkenntnissen eigentlich nicht für realistisch gehalten. Soweit zu diesen Sachen, was die DNA betrifft. Nur mal als ein Beispiel, wo wir feststellen können, wenn wir uns mit Wissenschaft beschäftigen und das hinterfragen, kommen wir immer wieder auch zu der Erkenntnis, dass je mehr sich Wissenschaft mit bestimmten Themen beschäftigt, umso mehr werden auch bestimmte Theorien, die angeblich den Glauben, denn das war ja die Evolutionstheorie schlechthin so als Gegenargument gegen Gott, sich wieder in Wohlgefallen auflöst. Dass man sagt, dass sowas per Zufall entstanden sein kann, wird eigentlich von der Wissenschaft ausgeschlossen. Doch ich will heute auf einen anderen Bereich rein, der vielleicht sogar noch kritischer manchmal gesehen wird, den Bereich der Psychologie und der Neurologie und der Neurotheologie. Letztere, die Neurotheologie, hört sich erstmal sehr fromm und religiös an, ist aber letztendlich eigentlich nur ein Ansatz innerhalb der Neurowissenschaften, religiöse Empfindungen und religiöses Verhalten mit den Methoden der Neurobiologie zu erforschen. Und Ziel ist es eigentlich gewesen, das haben sie lange vergeblich versucht. Es gab auch da eine Theorie, dass es im menschlichen Gehirn irgendwo so eine Art Gottesknopf gibt, der für eine Region, die verantwortlich ist dafür, dass manche Menschen vielleicht glauben und andere vielleicht nicht. Und man hat letztendlich festgestellt, dass im Gegensatz zu Angst, Freude, Schmerz viele unterschiedliche Regionen in unserem Gehirn angesprochen werden. Und Andrew Newberg, ein Gehirnforscher aus den USA, hat gesagt, unsere eigene Gehirnforschung kann die Existenz Gottes weder beweisen noch widerlegen. Er habe lediglich den Nachweis erbracht, dass die Beschreibung religiöser Erlebnisse kein Ergebnis emotionaler Defekte oder schlicht ein Wunschdenken seien, sondern biologisch völlig real ist. Also Religion ist kein Produkt der Biochemie. Religiöses Empfinden, schreibt der Religionswissenschaftler Michael Blume, kann durchaus auf neuronale Zustände zurückzuführen sein, aber Religion umfasst viel, viel mehr als nur all das, was man eigentlich nicht erklären kann, außerhalb der normalen Möglichkeiten, was außerhalb der normalen Sinneswahrnehmung liegt. Mit der in der Bezeichnung, früher war es, dass es das Verstehen übersteigt, ist vor allem eine Überschreitung der Erfahrungswelt auf den göttlichen Grund hin gemeint. Und auch er kommt zu der Erfahrung, Gott ist kein Fehler unseres Gehirns. Aber gut, wir wissen das schon lange. Und meine Überzeugung, auch in diesen Bereichen rein wissenschaftlich nüchterne Erkenntnisse können auch in dem Bereich Gottes Existenz nie widerlegen, sondern nur bestätigen. Danach können auch wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, wie wir letztendlich als Menschen funktionieren, so wie Gott uns geschaffen hat, wie wir innerlich ticken, biologisch, psychisch, neurologisch, können hilfreich sein für unseren Glauben und uns teilweise auch weiterhelfen. Und ich habe festgestellt, dass so manche Sachen, die vielleicht heutzutage so ein bisschen uns manchmal altbacken, rückständig vorkommen, wenn wir so in die Christengeschichte kommen und sagen, wir wollen modernere Gottesdienste, bestimmte Sachen sind nicht mehr so in, und dazu komme ich gleich, habe ich festgestellt, also viele Dinge waren offensichtlich unseren Vätern und Müttern im Glauben noch viel bewusster als heute, dass viele Sachen sehr, sehr wichtig sind und man daraus auch lernen kann, ohne dass es ihnen vielleicht bewusst war, warum das so ist. Jetzt will er gerade nicht. Mach's mal einmal weiter. Er hängt. Die Wissenschaftler haben schon lange die Theorie gehabt und nun wurde es durch die moderne Gehirnforschung, konnte man es sichtbar machen, dass jeder Mensch zwei Grundbedürfnisse hat, die sich bereits im Mutterleib manifestieren. Da dort zwei maßgebliche Faktoren das Leben des ungeborenen Babys letztendlich im embryonalen Status bestimmen. Und das eine ist Wachstum. Wir wachsen nie wieder so viel und so schnell und entwickeln uns so sehr wie im Bauch unserer Mutter. Und dieser Wunsch nach Wachstum bleibt für uns ein Leben lang bestehen. Wir wollen uns weiterentwickeln. Nicht nur Wachstum in dem Sinne, nicht nur, dass wir uns körperlich weiterentwickeln, sondern insgesamt. Und der zweite große Punkt, den man festgestellt hat, ist Dazugehörigkeit. Weil wir sind in der Phase nie alleine, wir gehören zu jemandem. Das spürt das Ungeborene im Bauch der Mutter. Es hört die Stimme, es spürt jederzeit die Gegenwart und ist in jeder Hinsicht mit ihr verbunden. Und daraus entsteht dieser Wunsch und es sind wir programmiert, dazu zu gehören und nicht für uns alleine zu sein. Der Mensch ist auf Gemeinschaft hin programmiert. Und nun hat man mit Hilfe der modernen Hirnforschung festgestellt, dass bei Menschen, die entweder das Gefühl haben, sich nicht mehr weiterzuentwickeln, auf der Stelle zu stehen und oder das Gefühl haben, ich gehöre nicht dazu, derselbe Bereich im Gehirn angesprochen wird, der auch für Schmerz, für körperlichen Schmerz zuständig ist. Und man hat im Rahmen dieser Forschung festgestellt, dass Menschen, denen eins von beiden fehlt, besonders dazu neigen, in sich Ersatzbefriedigung zu suchen, in Form von verschiedensten Süchten, wie Drogen, Essen, Trinken, alles, was es da so gibt. Weil einfach versucht wird, dieser Mangel von diesen beiden Elementen, diesen Mangel auszugleichen und auszuschalten. Und mir ist einfach klar geworden, als ich mich damit beschäftigt habe und als ich das erfahren habe, dass die Forscher sind immer wieder nicht einen Schritt weiter gegangen. Denn ich glaube, im Mutterleib ist noch ein anderer Punkt, der uns elementar mit auf den Weg gegeben wird. Etwas wurde übersehen. In Sira 50,22 steht, nun lobpreist den Gott des Alts, der überall große Dinge tut, der unsere Tage erhöht, vom Mutterleib an und an uns handelt nach seinem Erbarmen. In Psalm 22,11 heißt es, von Geburt an bin ich geworfen auf dich, vom Mutterleib an bist du mein Gott. Im Psalm 71,66 können wir lesen, vom Mutterleibe an habe ich mich auf dich gestützt. Aus dem Schoß meiner Mutter hast du mich entbunden, dir gilt mein Lobpreis alle Zeit. In Jesaja 44, so spricht der Herr, dein Schöpfer, der dich im Mutterleib geformt hat, der dir hilft, fürchte dich nicht, Jakob, mein Knecht, du Jeschurun, den ich erwählte. In Jesaja 49, hört auf mich, ihr Inseln, merkt auf, ihr Völker in der Ferne, der Herr hat mich schon im Mutterleibe berufen. Als ich noch im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt. In Lukas 1, Vers 15, denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken und schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein, der Engel des Herrn Zacharias über Johannes den Täufer. Und zuletzt, es gibt noch viel mehr Stellen, aber ich habe das mal auf diese paar begrenzt. Als aber Gott, der mich schon im Mutterleib auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, mir seine Güte, seinen Sohn offenbarte, damit ich ihn unter den Heiden verkündige, da zog ich keinen Menschen zu Rate. Die Bibel spricht für mich hier eine ganz klare Sprache. Gott begegnet uns bereits im Mutterleib. Es ist also nicht nur das Wachstum und es ist nicht nur die Dazugehörigkeit, sondern Gott ist uns im Mutterleib bereits nahe, so nah, wo uns auch ja noch keinerlei Sünde von ihm trennt. Und für mich ist das ein wunderbarer Gedanke. Und Wissenschaftler konnten tatsächlich nachweisen, dass bereits kleine Kinder einen klaren Unterschied zwischen Existenz auf psychischer und auf physischer Ebene machen können. Also die Trennung von Körper und Seele. Der sogenannte Dualismus, der zur Vorstellung führt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, weil nur der Körper zerfällt. In diesem Zusammenhang haben Bering und Björklund, zwei schwedische Wissenschaftler, 2004 einen Versuch gemacht und sie erzählten Kindern aus religiösen, aber auch aus atheistischen Familien eine Geschichte von einer sterbenden Maus, worauf alle Kinder der Überzeugung waren, dass etwas von der Maus weiterlebt. Die Vorstellung über das Wie des Weiterlebens mag kulturell oder religiös bedingt sein, aber nicht die Annahme des Weiterlebens an sich. Man hat gesagt, okay, das ist mit Kindern. Und man hat ein ähnliches Experiment mit Erwachsenen gemacht und hat Probanden eine Lebensgeschichte vorgelesen, die mit dem abrupten Ende des Protagonisten handelt. Und es zeigt sich, dass viele derer, die eigentlich ein Leben im Jenseits verneinten, trotzdem dem Verstorbenen noch Gefühle und Gedanken zusprachen. Während ein anderer Teil erheblich zögerte und die natürliche Reaktion bändigen musste, um sich zu ihrer Offline-Konzeption, also zu dem, dass sie sich dafür entschieden haben, letztendlich zu sagen, nein, es gibt kein Leben nach dem Tod, die mussten sich erst durchringen. Man konnte es also an diesen Reaktionen und im Rahmen der Gehirnforschung und Psychologie da feststellen. Hielt man also früher in der Religion Kritik, den Glauben für einen Überbau, so haben Wissenschaftler festgestellt, so mehrt sich die Hinweise darauf, dass es sich um einen Unterbau handelt. Also auch aus wissenschaftlicher Hinblick, das Menschendenkorgan, so das Fazit, könnte dazu prädestiniert und geschaffen sein, zu glauben. Beuer hat es dann so formuliert, also einer dieser Wissenschaftler, religiöses Denken ist der Weg des geringsten Widerstandes für unser kognitives System. Unglaube dagegen sei meist das Ergebnis bewusster und harter Arbeit gegen die natürliche Veranlagung, also keine Ideologie, die sich am leichtesten verbreiten ließe. Um den Glauben an Gott abzustreifen, muss man das eigene Gehirn und seine evolutionär gewachsene Verschaltungen, da muss man dagegen vorgehen, so resümiert Odenwald. Man sieht an diesem Evolutionsbegriff schon wieder, dass er kein christlicher Wissenschaftler ist im Bereich. Ich finde das leider sehr ironisch, weil trotz der Wende in der Denkweise führen diese neuen Erkenntnisse nicht zu einer größeren Akzeptanz, nicht zu der Inbetrachtziehung, dass wir mit Absicht von Gott so konstruiert worden sind, schon im Mutterleib. Dass wir erkennen, dass das Leben, dass diese Welt, in der wir leben, nicht alles ist. Dass wir seit unserer Zeit im Mutterleib neben Wachstum, Dazugehörigkeit ein drittes natürliches Grundbedürfnis haben, Gemeinschaft mit Gott. Würde das nicht auch erklären, wenn es nur die ersten beiden Faktoren gibt, dann würde das nicht erklären für mich, warum Menschen, die familiär dazugehören, gesellschaftlich dazugehören, die mitten im Wachstum sind, sich entwickeln, trotzdem Probleme haben, Leere empfinden, so schmerzhaft, dass sie sich trotzdem in irgendwelche Süchte stürzen, bis hin zum Freitod. Ich bin der Überzeugung, wir sind auf Gemeinschaft mit Gott hin geschaffen, jeder von uns, die wir hier sitzen. Und drei wesentliche Elemente habe ich ja nun benannt, mit der wir programmiert worden sind. Wachstum, Dazugehörigkeit, Gemeinschaft mit Gott. Aber etwas ist noch interessant. Wie funktioniert eigentlich unsere, dass man programmiert wird, Bewusstsein? Weil auch solche Sachen passieren mit uns täglich und sind wichtig. Da können wir was aus der Wissenschaft für unseren Glauben rausziehen. Und es gibt unser Bewusstsein, das ist auch das, was andere Menschen sofort wahrnehmen können. Das sind Sachen wie Verhalten, Positionen, Aussagen, die ich treffe. Schwieriger sind so Sachen, die so dicht unter der Wasseroberfläche bei uns im Unterbewusstsein sind und gespeichert sind. Das sind Erwartungen, Emotionen, Kultur, das sind Sachen, die bei uns so oft unbewusst ablaufen. Wir sind kulturell erzogen hier nach bestimmten Regeln. Was man macht, was man nicht macht, das sind Normen der Gesellschaft, die wir einfach von Kindesbeinen an, haben wir viele Sachen durch Wiederholung einfach immer wieder gelernt. Da sind unsere Gedanken, unsere Werte, unsere Motivation, das, was uns antreibt und manchmal auch Verletzungen, die manchmal tief liegen. Und auch das ist etwas, was wir leider lernen, wenn wir verletzt werden. Und wenn wir häufiger verletzt werden, umso schlimmer. Das sind alles, wenn man so will, und das aus dieser mal überträgt, weil ich fand das einfach einfacher zu sagen, das sind so Sachen, die programmiert werden. Sachen, die uns ins Herz und in die Seele geschrieben werden. Wir kennen das einfach auch noch aus der Schule. Einfachstes Programmieren, sage ich mal, ist auswendig lernen von irgendwelchen Dingen. Und diese Sachen, dieses Unterbewusstsein, das hilft uns einfach dabei, schneller und ohne langes Nachdenken zu reagieren auf unsere Umwelt, auf unsere Mitmenschen, dass wir uns in der Gesellschaft zurechtfinden, dass wir wissen, was bedeuten bestimmte Gesten, was bedeutet das, wenn jemand weint, wenn irgendwelche anderen Sachen passieren im Leben. Aber nicht alle Programme sind gut, zum Beispiel ein negatives Vaterbild ist vielleicht durch wiederholte schlechte Erfahrungen programmiert worden, weil wir es anders erlebt haben. Und durch dieses Programm, das in uns abläuft, was bei uns gespeichert ist, haben wir nachher Probleme damit, Gott als Vater im Himmel, als liebenden Vater zu sehen. Oder vielleicht wurde dir immer wieder gesagt, dass du nichts wert oder liebenswert bist. Und vielleicht hast du das irgendwann für dich akzeptiert oder bist ins Zweifeln gekommen. Und du hast es vielleicht innerlich für dich selber wiederholt. Auch das ist ein schlechtes Programm, das erstmal geschrieben ist. Und das nicht so leicht weggeht. Oder du hast oft zu dir gesagt, dass du nichts kannst, nichts bist. Und jetzt hast du vielleicht manchmal ein Problem damit zu akzeptieren, dass du ein Gedanke Gottes bist und ein Genialer noch dazu. Schlechte Angewohnheiten sind genauso Programme wie gute. Und nun, Programme sind geschrieben und fertig. Wir können Programme leider nicht löschen. Die sind ganz tief. Man merkt das beim, auch in der Psychotherapie mit Verletzungen und ähnlichen Sachen. Man kann sie nicht löschen, aber man kann lernen, anders damit umzugehen, beziehungsweise sich neu zu programmieren. Bilder. Wir prägen uns Bilder ein. Diesen Elefanten, diesen rosa Elefanten, wenn ich euch morgen anrufe und sage, denkt nicht an den rosa Elefanten, ihr denkt an diesen Elefanten. Das funktioniert einfach so. Unser Gehirn denkt in Bilder und Bilder, die wir einmal haben, die bei uns programmiert sind, die wir gesehen haben, können wir nicht mehr löschen. Bilder sind sehr, sehr stark und auch Negationen funktionieren nicht. Wenn ich euch sage, morgen denkt nicht an den Elefanten, dann denkt ihr trotzdem an den Elefanten. Das kann unser Gehirn, dieses Wörtchen nicht, wird einfach gestrichen. Ja, ich habe einen Vortrag vom Psychologen gehört, der hat einfach so erklärt, es gibt so, um es vereinfacht zu sagen, eine männliche und eine weibliche Hälfte unseres Gehirns und die beiden haben einfach ein Kommunikationsproblem. Ja, und die weibliche Hälfte ist eher für die Bilder verantwortlich auf der einen Seite und die andere Seite, die männliche Seite, ist so für strukturierte Denken und die gibt so Informationen weiter. Und die sagt, versteht das auch und sagt, ja, denkt nicht an den rosa Elefanten, bei der Frau kommt das nicht an. Ja, so ungefähr hat er das erklärt. Ich fand das ganz plausibel. Ja. Von daher nützt es uns nichts, wenn wir schlechte Bilder haben und wenn wir ein schlechtes Vaterbild haben von Gott oder wenn wir schlecht von uns selber denken, dass wir dann sagen, denke da nicht daran. Das wird uns nichts nützen. Das bedeutet nämlich, wir können nicht unterbinden, dass bei bestimmten Stichworten auch negative Sachen in uns hochkommen, sondern wir müssen letztendlich uns umprogrammieren. Und das klappt, indem wir uns ein positives Bild machen und das mit den sogenannten Affirmationen kombinieren. Affirmationen sind ständige Formulierungen, die wir wiederholen. Ja? Und ihr seht das untere Bild. Den großen Weg kann ich nicht wegmachen, der vielleicht heißt, ich bin nichts wert. Aber ich kann eine Umgehungslösung programmieren, indem ich mir was Schönes vorstelle, was wirklich gut ist. Also wenn bestimmte Situationen, Worte oder Bilder dir aufsteigen lassen, die nicht gut sind, dann greift auf positive Bilder zurück. Denn wir werden durch Bilder gelenkt, durch Sachen, die wir erfahren haben oder mit Sachen, dort wo wir unser Augenmerk drauf richten, bestimmt unser Denken. Ihr habt das vielleicht schon mal erlebt. Es gab, dass er sagt, im Gedankenspiel, ich kaufe mir ein neues Auto. Und auf einmal sieht man überall in der Stadt dieses Auto rumfahren. Kennt ihr das? Oder man redet darüber, Mensch, Kinderwunsch ist da, und man überlegt schon einen Namen und auf einmal sieht man ganz viel Schwangere. Und man glaubt es kaum, die sind aber vorher schon durch die Stadt gelaufen. Man hat sie einfach nur nicht so wahrgenommen. Ja? Was soll ich jetzt mit diesen ganzen Sachen anfangen? Mit so psychologisch neumodischen Kram als Christ und dabei ist mir aufgefallen, solche Sachen sind gar nicht neumodisch, sondern so Affirmationen und sich selber zu programmieren ist ein uralter Hut eigentlich. Bibelverse, Gebete auswendig lernen, Liturgien, am besten vielleicht zusammen mit einem Bild und dieses negativen Sätzen gegenüberstellen. Das heißt, dieses Ich bin nichts wert, überschreiben mit Psalm 139, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und das erkennt meine Seele wohl. Und wenn ihr das lest und immer wieder lest und euch sagt, dann nehmt vielleicht ein Babyfoto von euch oder irgendwas, was euch wirklich hilft zu sagen, ein Foto von euch, dann legt es daneben, weil Bilder sind stark. Und wiederholt das immer wieder. Und wenn es sein muss, über Wochen. Und sagt das mehrfach hintereinander, morgens. Und sagt es 10-mal morgens zu euch, dass ihr von Gott geliebt seid. Programmiert euch um, wenn das nicht so ist. Und ihr werdet sehen, es klappt. Rituale, Morgen, Abend, Andachten, auch der Gottesdienst. Rituale, bestimmte Sachen, die wir wiederholen. Alle diese Dinge können uns dabei helfen. In Krisensituationen im Glauben stark zu bleiben. Denn auch mit Gott gerät man in Krisen Probleme, die unfassbar sind. Das werden wir nachher noch singen. Gott hat uns kein Leben auf der Erde zugesagt, in dem wir nicht irgendwann mal in Zweifel und in Krisen kommen und damit konfrontiert werden. Sonst hätte auch im Hebräer nicht gestanden. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen. Denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Und deshalb ist es gut, wenn wir unser Herz mit den Zusagen Gottes programmieren. Sie tief in unser Unterbewusstsein einspeichern damit wir uns auch dann daran erinnern, wenn uns Zweifel übermannen wollen, wenn wir uns wenig geliebt fühlen, wenn wir den Eindruck haben, dass Gott uns nicht zuhört, uns verlassen hat, weil alles schief zu laufen scheint. Es wird uns dabei helfen, Trost zu finden in Zeiten der Trauer. Und es hilft uns, ein dankbares Herz zu entwickeln und damit mehr Zufriedenheit zu erfahren. Ich habe das in meinem Leben erfahren dürfen. Und als Chor hatten wir in unserem Musical ein Lied damals, Nichts ist vergesslicher als Dankbarkeit, und das stimmt leider. Dabei ist ein dankbares Herz vor allem für uns selber wichtig. Denn egal wie schlecht es in deinem Leben vielleicht momentan läuft, es gibt immer Dinge, für die du dankbar sein kannst. Und wenn du dein Herz auf Dankbarkeit programmierst, dann richtest du deinen Blick weg von dem, was nicht gut ist, auf das, was gut ist und was Gott dir alles schenkt. Und du wirst sehen, was du für einen Frieden darüber findest und wie viel zufriedener und glücklicher du durch dein Leben gehst. Dass Gott möchte, dass wir ihn anbeten und ihm Dank sagen, das ist aus einem ganz guten Grund, weil er hat uns so geschaffen. Und er weiß, was gut für uns ist. Und es ist gut für uns zu danken. Es tut unserer Seele selber gut, wenn wir danken. Aber bei allen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Theorien wird unser Wissen natürlich immer bruchstückhaft bleiben. Denn wir werden doch mit der Wissenschaft den Glauben nicht beweisen können. Genauso wie die Wissenschaft den Glauben widerlegen können wird. In Korinther 13, 9 bis 10 lesen wir, jetzt erkennen wir nur wenig, auch unser prophetisches Reden offenbart nur wenig. Doch wenn am Ende das Vollkommene erscheint, wird das Wenige aufhören. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir als Menschheit je allen Geheimnissen der Schöpfung auf den Grund kommen werden. Und gewiss nicht Gottes Gedanken, denn in Römer 11, 33 steht auch, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit und unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen und wie unerforschlich seine Wege. Das ist die Herausforderung und die Hürde, die nötig jeder für sich selber überwinden muss, um mit dem lebendigen Gott diese Gemeinschaft zu haben, die zu diesen drei Dingen gehört, die wir essentiell brauchen in unserem Leben. Wachstum, Dazugehörigkeit, Gemeinschaft mit Gott. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist ein Vertrauensschritt. Etwas, was ich nicht sehe, vollständig, bis ins Detail nicht begreifen kann. Und Jesus weiß selbst, er wusste, dass das eine Herausforderung ist. Denn er sagt zu Thomas, weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind die nicht sehen und trotzdem glauben. Und ich möchte jeden Einzelnen heute ermutigen. Wachse in deinem Glauben und wachse in deinem Leben. Gehöre dazu. Lebe dein Christsein in einer Gemeinde. Such dir eine Gemeinde, in der du glücklich bist, in der du zufrieden bist, in der du dich wohlfühlst. Aber dort wirst du auch Dazugehörigkeit erfahren zu anderen Menschen, etwas, was uns wichtig ist in unserem Leben, damit es uns gut geht. Und programmiere dein Leben mit Verheißungen Gottes. Es wird euch so weiterhelfen und euch bereichern. Und glaube, auch wenn du manches noch nicht verstehst, damit du Gemeinschaft mit Gott haben kannst. Und ich möchte mit einem Wunsch des Apostel Paulus an die Kolosser schließen. Etwas, was ich euch auch von Herzen wünsche. Er schenke euch tiefes Verstehen, damit ihr die ganze Größe seines Geheimnisses erkennt. Dieses Geheimnis ist Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Amen.